ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Angesichts stark steigender Gaspreise verschärft sich die politische Diskussion über Entlastungen für Verbraucherinnen und Verbraucher. Die von Oktober an geplante Gasumlage steht dabei zunehmend in Frage. Wirtschaftsminister Habeck sieht rechtliche Probleme bei der Umsetzung. Finanzminister Lindner bezweifelt den wirtschaftlichen Sinn. Zugleich werden die Forderungen immer lauter, möglichst schnell eine Gaspreisbremse einzuführen.
Seit Anfang der Woche ist die Verstaatlichung von Uniper beschlossen. Auf Kosten der Steuerzahler Versorgungssicherheit. Dafür soll auch eine Gasumlage erhoben werden, direkt bei den Kunden. Nach heftigem Streit rückt die Ampelkoalition nun offenbar davon ab und setzt bei den Energiepreisen an.
Wir müssen die Preise in den Griff kriegen, wir müssen die Gewinne in den Griff kriegen, also auch Übergewinne abschöpfen, um diese Preisdeckel zu finanzieren.
Die SPD-Vorsitzende gab sich im Bericht aus Berlin überzeugt, dass so wörtlich nächste Woche das Ende der Gasumlage komme. So klingt auch ihre Kollegin von den Grünen und spielt das Thema Richtung FDP.
Wofür wir jetzt Geld brauchen, das ist erstens, dass wir die Gasunternehmen stabilisieren, zweitens, dass wir die Gaspreise senken und drittens, dass wir jetzt Unternehmen in dieser schwierigen Situation retten. Und wie das finanziell gehen muss, das muss jetzt der Finanzminister vorschlagen.
Dazu ist der Finanzminister jetzt auch bereit. Er will weg von der Gasumlage und fordert heute eine Gaspreisbremse und die auch noch verfassungsgemäß.
Ich werde darauf achten, dass wir eine Finanzierung finden, die Schuldenbremse im Grundgesetz achtet und für den Bundeshaushalt auch erreicht.
Energiekosten staatlich drosseln, Schuldenbremse einhalten und die Gasumlage weglassen. Der bayerische Ministerpräsident ist misstrauisch und wirft dem Bundesfinanzminister Trickserei vor.
Er hat schon 300 Milliarden Schulden gemacht. Der versucht jetzt irgendwie so die Quadratur des Kreises. Wir brauchen eine grundlegende Aussage.
Der Bundeskanzler bleibt vage. Gerade kümmert er sich um Energienachschub aus der arabischen Welt, lässt dort aber noch offen, was mit der Gasumlage passiert.
Das ist etwas, wo alle Faktoren gemeinsam betrachtet werden müssen und alles ineinander greifen muss, damit wir das auch tatsächlich erreichen und damit die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen nicht für sie unlösbare Aufgaben gestellt werden.
Auch Scholz stellt sich dem Verzicht auf die Gasumlage offenbar nicht länger in den Weg.
Als letzte Station seiner Reise in die Golfregion hat Bundeskanzler Scholz Katar besucht. Auch dort stand das Thema Energiekooperationen im Mittelpunkt. Konkretes wurde aus Doha nicht bekannt. Anders dagegen zuvor in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dort hatte der Kanzler ein Abkommen über die Lieferung von Flüssiggas und Diesel verkündet. Mit neuen Partnern wie den Golfstaaten will die Bundesregierung ausbleibende Energielieferungen aus Russland kompensieren.
Neue Mangrovenbäume im Wüstenemirat. Der Kanzler und die Umweltministerin der Emirate üben den Schulterschluss beim Klimaschutz. Ein grünes Signal zum Auftakt der Stippvisite von Olaf Scholz in Abu Dhabi. Beim Treffen mit dem Präsidenten der Emirate Mohammed bin Zayed stehen allerdings Gas und Diesel im Vordergrund.
Wir haben hier eine ganze Reihe von Projekten vorangebracht, was jetzt die Produktion, Abnahme von Dieselgas betrifft. Wir haben LNG-Projekte, die hier eine Rolle spielen.
Dazu wurde heute auch ein Rahmenabkommen unterzeichnet. Es ebnet den Weg für Deals zwischen deutschen Firmen wie RWE und Partnern in Abu Dhabi. So erhält Deutschland 150.000 Kubikmeter LNG-Gas aus den Emiraten ab Dezember. Weitere Lieferungen über mehrere Jahre sind geplant. Außerdem im September 33.000 Tonnen Diesel und bis zu 250.000 weitere Tonnen monatlich. Schließlich wollen beide Staaten auch bei Windenergie und grünem Wasserstoff enger kooperieren. Eine fragwürdige Zusammenarbeit, meint Human Rights Watch, denn der Druck auf Journalisten, Aktivisten, Frauen und Minderheiten sei hoch in den Golfstaaten. Die große Sorge ist eine langfristige Abhängigkeit von diesen Staaten mit einer so schrecklichen Situation bei Menschenrechten. Wenn die Öl- und Energiepreise hoch bleiben und man dann um mehr Energie bitten muss, ist es kaum noch möglich, Druck auf sie auszuüben. Letzte Station des Kanzlers am Golf, Katar, einer der größten Gasexporteure der Welt. Für Deutschland ist Emir Al Thani deshalb ein begehrter Partner. Doch auch nach monatelangen Verhandlungen konnte der Kanzler vor seiner Abreise heute keine konkreten Deals verkünden.
Italien wählt heute ein neues Parlament. Noch bis 23 Uhr können gut 50 Millionen Bürgerinnen und Bürger abstimmen. Umfragen sehen das rechtsnationale Lager vorn. Angeführt wird es von Giorgia Meloni von der Rechtsaußenpartei Brüder Italiens. Zu ihrem Bündnis gehören die Rechtspopulisten um Ex-Innenminister Salvini und die Konservativen des langjährigen Ministerpräsidenten Berlusconi. Weil es kurz vor der Wahl noch viele Unentschlossene gab, ist eine Überraschung aber nicht ausgeschlossen.
Silvio Berlusconi gibt seine Stimme am Morgen zusammen mit seiner Partnerin in Mailand ab. Der 85-jährige ehemalige Ministerpräsident Italiens und Gründer der Forza Italia kommt noch einmal zurück in die Politik als Teil des rechten Bündnisses. Mit von der Partie auch Matteo Salvini, Chef der rechten Lega. 2018 und 2019 schon einmal Innenminister, bekannt für seine harte Hand beim Thema Migration. Und ab morgen, ich kann es kaum erwarten, werden wir wieder zurückkehren und regieren. Dafür soll Giorgia Meloni sorgen, die Spitzenkandidatin der Rechten von den neofaschistischen Brüdern Italiens hier bei der Abschlusskundgebung in Rom. Mit eurer Stimme stellen wir die Freiheit dieser Nation wieder her. Wir stellen unseren Stolz wieder her und die einstige Größe unseres Landes. Es lebe Italien.
Meloni war in der letzten drei Regierungen in der Opposition. Das ist ein gutes Bonus für sie, in Bezug auf die Wählerschaft zu sagen, ich habe mit der anderen Regierung nichts zu tun gehabt.
Zweitstärkste Kraft nach den letzten Umfragen der sozialdemokratische Partito Democratico, proeuropäisch in der Tradition der Noch-Regierung Draghis. Parteichef Letta hat es allerdings nicht geschafft, starke Allianzen gegen rechts zu schmieden. So bekämpften sich die Mitte-Links-Parteien gegenseitig statt den politischen Gegner. Die Wahlbeteiligung war bis zum Abend noch niedriger als bei der letzten Parlamentswahl, wo sie bereits einen historischen Tiefstand hatte. Viele Menschen sind frustriert nach dem Sturz der Regierung Draghi und trauen nach zahlreichen Regierungskrisen keiner Partei mehr zu, die Probleme des Landes zu lösen. Und auch davon profitieren jetzt die Brüder Italiens und ihr rechtes Bündnis.
In Kassel ist am Abend die 15. Ausgabe der Documenta zu Ende gegangen. In die Schlagzeilen geriet die Weltkunstausstellung diesmal vor allem wegen Antisemitismusvorwürfen, unter anderem gegen die Kuratoren, die indonesische Künstlergruppe Ruang Grupa. Documenta-Generaldirektorin Schormann legte später ihr Amt nieder. Als Bilanz für die Documenta 15 sprach das internationale Auschwitz-Komitee von einem Scherbenhaufen.
Abschlussperformance einer kubanischen Künstlergruppe. Ein Abriss nach 100 Tagen Ausstellung. Die Documenta 15 in Kassel, eine Kunstschau überschattet von zahlreichen Antisemitismusvorwürfen. Erst wird dem Kuratorenkollektiv Ruang Grupa Nähe zur Israel-Boykottbewegung BDS unterstellt. Dann werden Kunstwerke mit judenfeindlichen Motiven gezeigt. Die ganze Debatte wiegt natürlich sehr schwer. Die Vorwürfe widersprechen dem, was wir eigentlich ausdrücken wollten. Miteinander zu sprechen, voneinander zu lernen, einander zuzuhören. Die Kommunikation ist gestört, nach innen wie nach außen. Infolge der Vorwürfe tritt die Documenta-Generaldirektorin zurück. Die Bundesbeauftragte für Kultur schaltet sich ein. Eine Expertenkommission wird eingesetzt, um aufzuklären.
In der kollektiven Erinnerung an die Documenta 15 wird sie eine Documenta sein, die eben mit dem Antisemitismus verwoben ist.
Die Kunstfreiheit, die Meinungsfreiheit ist ein unglaublich wertvolles Gut in einer Demokratie. Und der Staat hat sich nicht einzumischen in die Kunst. Aber wenn Räume zur Verfügung gestellt werden, dann muss dort sicher sein, dass es nicht zu Antisemitismus kommt, zu Rassismus kommt, zur Verletzung der Menschenwürde kommt.
Trotz der Skandale haben schätzungsweise mehr als 700.000 Besucher die Documenta gesehen.
Der Wirbelsturm Fiona hat an Kanadas Ostküste schwere Schäden hinterlassen. Heftige Regenfälle und Windböen entwurzelten Bäume, spülten Häuser ins Meer und beschädigten Stromleitungen. Etwa eine halbe Million Haushalte waren zeitweise ohne Elektrizität. Kanadas Premierminister Trudeau versprach den betroffenen Provinzen Hilfen der Regierung.
Am Morgen nach dem Sturm wird das Ausmaß der Zerstörung sichtbar. Neufundland hat es besonders schwer getroffen. Zwei Frauen wurden hier ins Meer gerissen, nur eine von ihnen konnte gerettet werden. Dabei hatten die Behörden eindringlich gewarnt. Jeder, der aufgefordert wurde, sein Haus zu verlassen. Sie müssen gehen. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 148 Kilometern pro Stunde war Fiona auf Kanadas Ostküste getroffen. 12 Meter hohe Wellen spülten ganze Häuser ins Meer. Der Sturm entwurzelte zahllose Bäume und ließ Strommasten einknicken. Bis zu 500.000 Haushalte waren zeitweise ohne Elektrizität. Zwei oder drei Bäume sind auf das Haus gefallen, eine Stunde später drei weitere. Den betroffenen Provinzen sicherte Kanadas Premierminister schnelle Hilfe zu. Auch das Militär solle beim Wiederaufbau zum Einsatz kommen. Die Schäden sind erheblich. Ihre Beseitigung wird eine große Kraftanstrengung. Wir werden jeden Schritt dieses Weges unterstützen. Die Aufräumarbeiten könnten noch Tage dauern. Derweil formt sich in der Karibik bereits der nächste Sturm.
Beim Marathon in Berlin hat der Kenianer Eliud Kipchoge seinen eigenen Weltrekord verbessert. Er lief die 42,195 Kilometer in 2 Stunden, 1 Minute und 9 Sekunden. Exakt 30 Sekunden schneller als bei seinem Weltrekord vor 4 Jahren. Als erste Frau kam die Äthiopierin Tigist Assefa nach 2 Stunden, 15 Minuten und 37 Sekunden ins Ziel.
Ein Laufwunder, Eliud Kipchoge. Der Ausnahmeathlet aus Kenia pulverisiert in Berlin seinen eigenen Weltrekord. Ich denke, ich war so schnell aufgrund des tollen Teamworks. Das Team um mich herum, Trainer, Betreuer, Sponsoren, es war einfach Teamarbeit. Kipchoge von Beginn an auf Weltrekordkurs, als unzählige der 45.000 Teilnehmer sich erst auf den Weg machen. Die Kulisse prächtig, die Bedingungen ebenso, kaum Wind, kein Regen. Wie gemacht für Eliud Kipchoge, der die Halbmarathonzeit unter einer Stunde läuft, ein fast schon absurd hohes Tempo. Frenetisch angefeiert vom begeisterten Publikum in Berlin, als bei Kilometer 26 auch die Tempomacher nicht mehr Schritt halten können, läuft der zweifache Olympiasieger ein einsames Rennen gegen die Uhr, 2:01:09, ein neuer Weltrekord von Kipchoge, der zum 4. Mal in Berlin gewinnt. Siegerin bei den Frauen, Tigist Assefa aus Äthiopien mit der drittbesten je gelaufenen Frauenzeit. Eliud Kipchoge aber schreibt in Berlin erneut Sportgeschichte.
Nach der Niederlage in der Fußball Nations League gegen Ungarn will die deutsche Nationalmannschaft ihr letztes Gruppenspiel morgen im Londoner Wembley Stadion erfolgreich gestalten. Die Partie gegen England ist der letzte offizielle Test vor dem WM-Auftakt gegen Japan.
Nächster Halt London. Am Nachmittag macht sich das DFB-Team von Leipzig aus auf den Weg nach England. Die zuletzt schlechte Stimmung hat sich etwas gebessert. Es herrscht Vorfreude auf den Klassiker, bei dem es sportlich um wenig geht. Platz 1 in der Nations League ist nicht mehr zu erreichen. Dafür steht der Kampf um die WM-Tickets im Fokus. Morgen, aber auch in den Tagen und Wochen danach.
Das ist das, was wir als Trainerteam sehen möchten. Dass wir eine Mannschaft auf dem Platz haben, die überzeugt ist, ja, die weiß, was sie zu tun hat und die einfach Spaß hat am Fußballspielen.
So eine erste Halbzeit wie gegen Ungarn darf es nämlich nicht mehr geben. Ansonsten ist schnell Schluss in Katar. Hansi Flick zieht deshalb die Zügel an. Personell umbauen muss er ohnehin. Für den gesperrten Rüdiger könnte Schlotterbeck in die Innenverteidigung rutschen. Außerdem wird Musiala von Anfang an seine Chance bekommen, um mehr Kreativität ins Spiel zu bringen. Neben den klaren Ansagen gibt es aber auch viel Zuspruch von Bundestrainer in der Hoffnung, dass es in England deutlich besser wird als gegen Ungarn.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 26. September.
In den nächsten Tagen erreichen uns von der Nordsee her immer wieder Tiefs und sorgen für windiges und nasses Herbstwetter. Heute Nacht zieht sich der Regen in den Süden und Osten zurück. Im Verlauf breiten sich aber von Nordwesten her wieder dichte Wolken aus. Zunächst setzt an der Nordsee Regen ein. Am Tag regnet es dann im Westen und Nordwesten längere Zeit, später auch im Süden. Im Osten bleibt es am freundlichsten. In der Nacht kühlt es ab auf 12 bis 2 Grad. In der Mitte ist leichter Bodenfrost möglich. Morgen Höchstwerte von 9 Grad in der Eifel bis 18 Grad in Sachsen. Am Dienstag wird es insgesamt unbeständig und kühl mit vielen Wolken und Regen oder Schauern, vereinzelt auch kurzen Gewittern. Und auch Mittwoch und Donnerstag ändert sich daran wenig.
Um 22.45 Uhr blickt Aline Abboud in den Tagesthemen unter anderem auf die Wahl in Italien. Kurz vor der Schließung der Wahllokale sprechen wir mit unseren Korrespondenten in Rom und Brüssel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.